Es geht ja in all unseren Werken im Grunde auch um so ganz allgemein menschliche Themen. Mich haben schon immer diese großen Bögen interessiert, also so die Frage, was im Jetzt gibt es, das sich eigentlich erklärt, schon aus Phänomenen, die einen viel früheren Ursprung haben.
Sagt Dagmar Hirschfelder, die wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause in ihrem Haus an der Gemäldegalerie in Berlin getroffen haben. Und wir haben mit ihr vor allem darüber sprechen wollen, wie viel Gegenwart und Gegenwarten eigentlich in der Gemäldegalerie stecken. Und genau deswegen fangen wir auch, wie immer, mit einem gegenwärtigen zeitgenössischen Kunstwerk an, nämlich von
Cornelia Schleime. Herzlich willkommen in der Kunstpause. Charlotte Paulus ist mein Name. Wir starten mit dem, wie immer, mit einem Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie. Und Frau Hirschfelder, Sie haben sich ein Werk von Cornelia Schleime ausgesucht. Das heißt Bondage, wurde auch kürzlich von den Freunden der Nationalgalerie für die Sammlung erworben und ist auch in der aktuellen Sammlungspräsentation zu sehen. Erzählen Sie uns, was hat Sie angeregt, dieses Werk gerade auszusuchen?
Ja, hallo. Erstmal, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen die Kunstpause machen kann und wir ins Gespräch kommen. Das ist toll. Und also ich interessiere mich immer sehr auch in der Arbeit an der Gemäldegalerie für den Brückenschlag in die Gegenwart. Darum liegt mir das ganz nahe, dass Sie mich auch gefragt haben jetzt nach einem zeitgenössischen Werk. Und diese Fotografien von Cornelia Schleime, wo sie ja so gefesselt, eingewickelt erscheint, die haben mich gleich fasziniert, weil das bei mir ganz viel aufruft, womit ich mich schon mal beschäftigt habe. Ich habe meine letzte Ausstellung in Heidelberg, wo ich die Sammlung Gemälde und Grafik geleitet habe, hat sich mit dem Thema Frauenkörper beschäftigt und bei Schleime geht's ja, die setzt ja ihren Körper hier ein, um einerseits, ja, wie in einer Art Protest sich gegen das zu wehren, von dem sie sich eingeengt und eingeschnürt fühlt. Sie ist ja in der DDR aufgewachsen und hat einen Ausreiseantrag gestellt und dann auch 1984 durfte sie ausreisen in den Westen. Und wurde 81 mit Ausstellungsverbot ja belegt und hat in diesen frühen Fotografien Anfang der 80er Jahre eben ganz stark auch ein politisches Statement gemacht. Und zugleich, das ist für mich jetzt als Spezialistin für die vormoderne Malerei natürlich interessant, stellt sie sich auch in so eine Tradition der Darstellung des weiblichen Körpers. Also wenn wir jetzt so an frühneuzeitliche Darstellungen denken, dann geht es da ja sehr häufig um den nackten weiblichen Körper, der dem männlichen Blick dargestellt oder präsentiert wird und der eher ein passiver, idealisierter Körper ist, ein verfügbarer Körper. Und was bei Schleime hier passiert, das finde ich sehr spannend, dass es eben, dass sie zwar gefesselt ist und auch bedroht ist, wie jetzt zum Beispiel die gefesselte Andromeda oder so, also auch da gibt es ja dann frühneuzeitliche Vorbilder oder auch mittelalterliche Vorbilder, aber sie wird ja hier selbst zur Akteurin, also sie steuert das selber, wie dieses Bild aussieht, sie ist die Autorin dieses Fotos sozusagen und es ist wie eine Art Selbstermächtigung über dieses Werk, drückt sie eben aus, was sie empfindet. Das heißt, es ist so eine Fortentwicklung dieses sehr viel passiveren Bildes von Weiblichkeit, was man in der frühen Neuzeit häufig hat.
Gleichzeitig muss man ikonografisch vielleicht sogar ein bisschen an das Haupt der Medusa denken, wenn man das sieht. Das passiert bei mir.
Genau, absolut, ja. Also es gibt da so viele, das ist ja auch so das Spannende bei der zeitgenössischen Kunst, dass man häufig so viele Allusionen und Traditionsstränge findet. Das fand ich auch so faszinierend bei dieser Beschäftigung mit Darstellungen des Aktes oder des weiblichen Körpers, auch in der zeitgenössischen Kunst, dass man so ganz lange Traditionslinien feststellen kann, die dann aber, wie hier auch bei Schleime, dekonstruiert werden, gebrochen werden, kritisch reflektiert werden. Aber es ist sozusagen, wenn man es jetzt mal so ganz platt sagt, es ist irgendwie alles da, ne? So dieser ganze Hintergrund an Kunstgeschichte sozusagen kann ja anhand solcher Bilder auch nochmal reflektiert werden. Es wird Nacktheit thematisiert, aber nicht auf so eine erotisierende Weise. Ne? Also sozusagen dieser voyeuristische Aspekt ist hier irgendwie zurückgenommen und eher dies, oder ist jedenfalls mein Eindruck, und eher diese Bedrängnis, diese Fesselung, dieses Unterdrückte ausgedrückt.
Würde ich auch sagen, das ist auch, wie wir es teilweise aus Arbeiten von Wally Export kennen, ein Körper, der eben nicht das Objekt ist, sondern der sich selbst zum Subjekt gemacht hat.
Genau, und da reiht sie sich natürlich auch ein in diese Körper- und Performance-Kunst auch der 70er Jahre. Ne? Da ist sie eben eine der wichtigen Stimmen auch, Wally Export haben sie jetzt genannt, oder auch Marina Abramović und solche Künstlerinnen haben sich ja sehr viel da mit dem Körper oder mit dem Körper als Ausdrucksmittel und auch vielleicht als Mittel des Protestes beschäftigt.
Ich finde auch den Werktitel sehr interessant. Also es ist einmal die Serie Selbstinszenierung Bondage und dann auch noch der weitere Titel Ich halte doch nicht die Luft an, und das erinnert mich total an diesen ja ein bisschen berlinerischen Ausspruch, jetzt halten Sie doch mal die Luft an, wenn jemand so abgewürgt werden soll in seiner Aufregung, dass er sich mal beruhigen soll. Und das ist eigentlich, finde ich, auch noch ein interessanter weiterer Punkt, dass sie eben mit dem Titel auch schon formuliert, also ich halte bestimmt nicht die Luft an und mich können sie nicht unterbrechen oder abwürgen in meiner Aufregung. So, habe ich das gelesen.
Obrigkeits-Gegenstände.
Ja, absolut. Ja. So, und so nutzt sie ja auch ihre Kunst. Ja, also ja, so sehe ich das. Also ich finde sie eine ganz interessante Künstlerin, die eben aus dem Osten kommt und sich dann ja auch in ihrem weiteren Werk intensiv damit beschäftigt. Auch sie ist ja auch von der Stasi verfolgt oder bespitzelt worden und hat sich dann ja auch in ihrem Werk damit noch weiter beschäftigt. Also das spielt so eine wichtige Rolle, aber es hat eben nicht nur diese Ebene. Also man kann sich diese Arbeiten auf vielen Ebenen angucken und das macht es sehr interessant, finde ich.
Sie haben gerade schon Ihre Station vor Berlin erwähnt, Heidelberg, das Kurpfälzische Museum, wo Sie auch Ausstellungen gemacht haben, die sich anhand von Themenkomplexen sozusagen durch die Zeit fräsen, durch die Jahrhunderte fräsen und arbeiten. Hier vor uns liegt gerade der Katalog zu den Frauenkörpern, der den schönen Untertitel von Albrecht Dürer bis Cindy Sherman hat. Das ist ja schon ein quite a leap, könnte man sagen.
Kann man sagen, ja.
Wie viel Historikerin, denn Sie haben auch Geschichte studiert, und wie viel Kunsthistorikerin ist in der Arbeit von Dagmar Hirschfelder?
Ah, interessante Frage. Ja, ich habe mich schon immer auch sehr als Historikerin gesehen, gerade in der Auseinandersetzung mit der vormodernen Malerei. Also ich komme ja so von der Dissertation aus dem niederländischen 17. Jahrhundert, Rembrandt und Umkreis, Lievens, Frans Hals, diese Maler, und habe mich dann so vorgearbeitet zu Albrecht Dürer, dann zur süddeutschen Tafelmalerei des Spätmittelalters. Und da, wenn man diese Werke erforscht, arbeitet man natürlich sehr historisch, also auch viel mit Quellen, mit Archivmaterial, mit auch mit der Kunstliteratur der Zeit natürlich. Also der historische Anteil war schon immer wichtig. Man hat auch eine sehr gute Ausbildung. In Bonn habe ich Geschichte studiert. Das ist da sehr, sehr umfangreiches Studium, wird sehr ernst genommen. Und da habe ich viel gelernt. Also steckt schon auch immer mit drin. Mich haben schon immer diese großen Bögen interessiert. Also so die Frage, was im Jetzt gibt es, das sich eigentlich erklärt, schon aus Phänomenen, die einen viel früheren Ursprung haben. Ne? Und ja, bei dieser Frauenkörperausstellung war eben ganz deutlich, wie lang die Traditionslinien da sind, dass so Darstellungsmuster und Strategien, die heutige zeitgenössische KünstlerInnen verwenden, eine ganz lange Geschichte im Grunde haben und eigentlich schon in der Renaissance, im Barock wurzeln und dann heute, wie eben auch bei Schleime, häufig so dekonstruiert werden oder kritisch reflektiert werden. Die KünstlerInnen setzen sich damit auseinander, und es ist eben auch gar nicht so, das habe ich bei dieser Ausstellung auch sehr feststellen können, dass wirklich viele zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen sich ganz intensiv auch mit der malerischen oder skulpturalen Tradition auseinandersetzen und daraus ganz viel schöpfen, vielleicht auch Dinge oder natürlich auch Dinge dagegen stellen. Aber also dieser historische Aspekt, wie entwickeln sich eigentlich Dinge, welche Bedeutung hat die alte Kunst noch fürs Heute, das sind Sachen, die mich schon sehr interessieren.
Auch hier im Haus lässt sie das Thema weibliche Körper nicht los. Wir haben im Vorgespräch auch über die Bedeutung von Werken von Anna Dorothea Terbusch gesprochen. Die wird aktuell besonders häufig angefragt für Leihgaben in die Welt hinaus an andere Museen. Wie stark beschäftigt Sie das Thema Sichtbarkeit von weiblichen Künstlerinnen an Ihrem Haus?
Ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Man muss ja tatsächlich sagen, dass die Gemäldegalerie insgesamt nur 20 Werke von Künstlerinnen beherbergt. Wir haben eine Sammlung von 3000 Werken, also ein verschwindend kleiner Teil. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Das erklärt sich aus der historischen Situation, dass natürlich Malerinnen nicht die gleichen Möglichkeiten hatten wie ihre männlichen Kollegen, also dass sie häufig gar nicht in Erscheinung treten konnten als selbstständige Meisterinnen, sondern dass sie eben in der Werkstatt ihrer Brüder, Väter, Onkel vielleicht mitgearbeitet haben und natürlich auch gar nicht die Ausbildungsmöglichkeiten hatten. Und dann setzt sich das aber natürlich sofort auch in der Sammlungsgeschichte der Häuser, dass diese Künstlerinnen, die es auch gab, aber eben nicht so zahlreich, jetzt nicht unbedingt zu dem Kanon gehörten, die die Direktoren der Gemäldegalerie zum Beispiel gesammelt haben oder wo das Augenmerk lag. Also es hat vielschichtige Gründe, aber man muss wirklich auch sagen, dass der Anteil von Künstlerinnen einfach im Bereich des 13. bis 18. Jahrhunderts viel kleiner war, als das heute der Fall ist. Im 18. Jahrhundert haben wir schon sehr viel mehr Künstlerinnen. Dazu gehört natürlich auch Anna Dorothea Terbusch. Das ist eine ganz wichtige Berliner Künstlerin, die ja auch sehr erfolgreich war, die in Paris an der Akademie Royale aufgenommen wurde, auch Hofkünstlerin in Mannheim war, auch an der Wiener Akademie aufgenommen wurde. Und eine ganz spannende Frauengestalt ist, die eigentlich erst mit 40 sozusagen richtig durchgestartet ist als Künstlerin, nachdem sie 5 Kinder bekommen hatte und dann eben diese Karriere gemacht hat, auch in Berlin dann später eine ganz erfolgreiche Porträtmalerin war. Und wir haben dieser Künstlerin in den vergangenen Jahren auch ein Forschungsprojekt gewidmet und haben alle Werke von Terbusch in Berlin und Brandenburg zusammengetragen in einem Katalog. Haben auch unsere Terbusch-Werke nochmal intensiv untersucht, auch unser Selbstbildnis, das auch im Rahmen dieses Projektes restauriert wurde mit Spendengeldern, haben also einen Schwerpunkt auf die Erforschung dieser Künstlerin gelegt, ein großes Symposium auch noch veranstaltet, dann zum Abschluss dieses Projektes. Es ist ein Forschungsband erschienen zu Terbusch. Da sind ganz viele neue Erkenntnisse dabei rausgekommen und es zeigt eben, dass man sich mit den weiblichen Positionen der alten Malerei wirklich noch mal intensiver beschäftigen muss und kann und da auch ganz viele neue Erkenntnisse zutage kommen. Und das ist etwas, was ich auch weiter im Blick behalten möchte und woran wir weiter arbeiten wollen.
Wir hatten uns vorgenommen, heute auch ein bisschen in die Vergangenheit des Programms zu blicken und eine Ausstellung, die haben damals auch die jungen Freunde mit den jungen Kaisern besucht, war die David Hockney-Ausstellung, die es gab, wo sie die Sammlung Wirth zu Gast in Berlin hatten und da auch einen Bogen gespannt haben zu den alten Meistern und der Darstellung, oder?
Ja, das war sogar die erste Ausstellung, glaube ich, die ich hier eröffnet habe in Berlin. Ich kam ja 21 hier ans Haus und das ist in kurzer Zeit entstanden, war erst noch ein bisschen kleiner geplant. Das hat tatsächlich auch Herr Eisenhower noch angestoßen. Und wir haben diesen Jahreszeitenzyklus von Hockney in Dialog gebracht mit Werken der alten Meister, also von Piero della Francesca über Rembrandt und auch Gainsborough, auch Constable, also bis ins 19. Jahrhundert. Und das dann noch deutlich größer gestaltet, als es so ursprünglich mal geplant war. Und das hat super funktioniert, weil natürlich Hockney auch ein Künstler ist, der ganz stark schöpft aus dieser Tradition und sich also auch nachgewiesenermaßen ja auch darüber schreibt, sich an Rembrandt und anderen orientiert. Und ja, ich finde, in dieser Zusammenschau war das sehr schön und inspirierend. Das war gar nicht eine Riesenausstellung, aber die ist sehr interessiert aufgenommen worden von unseren Besucherinnen und Besuchern. Und ich denke, solche Dinge kann man auch immer wieder neu versuchen. Natürlich machen wir auch ganz klassische Ausstellungen, wirklich zum Beispiel unsere große Schau zu Franz Hals oder Hugo van der Hoest. Ja, bei so großen monografischen Ausstellungen, die wir hier zeigen, steht natürlich auch ganz viel Forschung im Hintergrund, die dann auch in die Kataloge einfließt.
Und wenn wir schon bei den kleinen Bogenschlägen in die Gegenwartskunst sind, dann ist es sicherlich genauso überraschend wie hier im Haus den Namen David Hockney zu lesen, den Namen Li Ufan zu lesen. Ein Künstler, den ich eigentlich wirklich in Japan kennengelernt habe, obwohl er Koreaner ist. Und ganz überrascht war, dass der plötzlich in Berlin ist. Das lag daran, dass der Hamburger Bahnhof eine große monografische Schau gemacht hat. Aber da gab es einen Bogenschlag zu Ihnen.
Ja, das war eine ganz tolle Kooperation mit dem Hamburger Bahnhof, hat auch ganz viel Spaß gemacht. Li Ufan war hier auch in der Gemäldegalerie und hat sich ganz intensiv bei uns die Rembrandt-Gemälde angeschaut, weil das für ihn so ein ganz bedeutender oder ja, ein inspirierender Künstler ist. Er hat ja auch ein ganz umfängliches Gedicht dazu geschrieben, was dann auch in seine Arbeit eingeflossen ist. Und er wollte eben sehr gerne unser berühmtes Rembrandt-Selbstbildnis von 1634 ausleihen, um das in eine eigene Arbeit zu integrieren. Also seine neu geschaffene Arbeit bestand eben aus einer Kombination seiner Materialien. Da waren Spiegel mit im Spiel und so große ja, Felsbrocken, und die ganze Arbeit lief sozusagen perspektivisch auf dieses Rembrandt-Selbstbildnis zu. Und wir haben das dann an den Hamburger Bahnhof auch geliehen, obwohl es eigentlich ein Werk ist, das wir gar nicht mehr verleihen, weil das so empfindlich ist und es eigentlich gar nicht mehr reisen kann. Aber dann innerhalb Berlins und natürlich im Kontext der Zusammenarbeit mit den Kollegen fanden wir das großartig und wollten das gern unterstützen. Und im Gegenzug hat dann Li Ufan auch uns ein Werk, oder ja, zusammen mit dem Hamburger Bahnhof haben wir eben ein Werk geliehen, das im Rembrandt-Saal dann präsentiert wurde. Eine große Metallplatte mit auch einem ganz großen, tonnenschweren Stein darauf. Und das war wunderschön, weil da so die Materialität eine ganz wichtige Rolle spielte, was ja auch in Rembrandts Malerei ganz wichtig ist, diese Haptik, diese Materialität auch der Farbmaterie und ja sozusagen diese Urform, dieses einerseits naturgemachte, andererseits menschengemachte, was Li Ufan da verwendet. Und er hatte auch so einen ganz philosophischen Ansatz. Es war ein ästhetisches Erlebnis, dieses Werk in diesem Rembrandt-Raum zu sehen.
Die beiden zitierten Beispiele, David Hockney und Li Ufan, sind sicherlich nur zwei von sehr vielen. Ich weiß, dass die Gemäldegalerie ein Ort ist, den gerade zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin leben, immer wieder wahnsinnig gerne aufsuchen, weil es einfach ein begehbarer Bildschatz ist, ein Bildarchiv. Und wir wissen alle, dass zeitgenössische Künstler Kunstgeschichte inhalieren, also zumindest die, denen es wirklich, wirklich ernst ist. Wie nehmen Sie das hier am Haus wahr und wie wird das vielleicht auch in Ihrer zukünftigen Ausstellungsarbeit nicht integraler Bestandteil, aber doch immer wieder ein Tor sein, das sich öffnet, der Bogenschlag in die zeitgenössische Kunst?
Ja, das ist was wir, was immer wieder eine Rolle spielen wird. Also wir planen auch jetzt schon Projekte, bei denen die zeitgenössische Kunst eine große Rolle spielt. Vielleicht kann ich das schon erwähnen. Für Ende 27 zum Beispiel haben wir ein Projekt geplant. Das ist super spannend. Ich bin da selbst schon ganz aufgeregt. Da geht es um zeitgenössische Fotografie und die alten Meister. Eigentlich auch um die Frage des Sehens. Wie sehen wir heute eigentlich alte Meister und wie verarbeiten das FotografInnen in ihren Arbeiten? Also wie lassen sie sich inspirieren von alten Meistern? Aber es geht auch um die Institution Museum. Also wie wird das Museum, die Mitarbeitenden im Museum, diese Institution von Fotografen und Fotografinnen gesehen und reflektiert? Also ganz unterschiedliche Perspektiven kommen in der Ausstellung vor. Und in dieser Ausstellung stellen wir diese zeitgenössischen Fotografinnen und Fotografen auch unseren alten Meistern gegenüber. Also in der Ausstellung werden auch Werke von Petrus Christus, von Rembrandt gezeigt werden, sodass da auch so ein direkter Dialog entsteht. Das finde ich immer wichtig, dass es natürlich uns auch immer um den Bezug zur alten Malerei geht.
Ja, jetzt sind wir natürlich total neugierig, weil Sie sagten, es werden zeitgenössische Fotografien ausgestellt werden. Können Sie schon Namen nennen, wer zu sehen sein wird?
Kann ich vielleicht ganz vorsichtig schon mal machen. Also es gibt ganz große Namen, wird es da geben, wie Jeff Wall, Yasumasa Morimura oder Cindy Sherman. Thomas Struth ist natürlich auch ein wichtiger Name, auch in Berlin, der sich auch mit der Institution Museum intensiv beschäftigt hat. Und es gibt aber auch eine Reihe FotografInnen, die man vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick kennt, wie Luise Lawler oder Tina Barney, also Bettina von Zweel. FotografInnen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise dem Thema der älteren Kunst nähern. Es geht dabei natürlich auch um Rollenbilder, um Genderfragen, um Konsumkritik, also um ganz breites Spektrum. Und wir werden das in verschiedenen Kapiteln organisieren. Also es geht eben um Menschen im Museum. Es geht darum, wie Fotografinnen und Fotografen die Werke direkt rezipieren, also wie sie neue Werke quasi zum Beispiel Baldung Green als Vorbild und daraus eine neue Inszenierung machen, wo dann ganz klar dieser Bezug ist, aber eben so ein neues fotografisches Werk entsteht. Und ja, also das ist was Faszinierendes und schlägt eben sehr deutlich den Bogen in die Gegenwart. Es ist natürlich auch so, dass wir nicht unbedingt immer bei Projekten bis in das Zeitgenössische hineingehen. Es kann auch sein, dass wir zum Beispiel wie bei der kommenden Porträtausstellung, auch eine ganz tolle Ausstellung wird das, wo sich Bildnisse begegnen, die sich vorher so noch nicht begegnet sind. Und das wird eine Ausstellung sein, die sich auch über 5 Jahrhunderte zieht, aber dann eben vom 15. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Also nicht unbedingt ins Zeitgenössische, aber wo eben auch die klassische Moderne eine Rolle spielt.
Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert zu der Ausstellung. Der Titel enthält den Zusatz von Botticelli bis Lempicka. Und da habe ich natürlich direkt daran gedacht, dass es ja vermutlich die Tamara Lempicka Arbeit sein wird, die Nationalgalerie in der Sammlung hat, die aus der Sammlung Pietsch stammt. Ist das auch die Arbeit, die zu sehen sein wird?
Ja, das ist tatsächlich so. Diese Ausstellung basiert zum einen auf den wirklich sehr herausragenden Porträtbeständen der Gemäldegalerie. Das, wenn man so durch die großen Säle geht, wird einem das vielleicht nicht sofort so klar. Aber wir haben wirklich eine sehr, sehr hochkarätige, sehr bedeutende Porträtsammlung. Und die Bildnisse hängen ja so verstreut an unterschiedlichen Stellen in der Sammlung. Und die Idee ist, darauf aufbauend Werke aus anderen Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin zu leihen, also aus der Neuen Nationalgalerie, aus der Alten Nationalgalerie, auch aus dem Ägyptischen Museum, aus der Skulpturensammlung und sozusagen zu zeigen, was für Schätze wir eigentlich in den Bereichen Berlin haben und dass wir so mit unseren eigenen Sammlungen ganz großartig zeigen können, ja, was eigentlich Bildnismalerei ausmacht, wie stellt man überhaupt Charakter dar, was sind die Fragen, die in Porträts eine Rolle spielen. Es geht ja immer um Selbstdarstellung, auch um Fremdwahrnehmung, um Identität, um Rollenbilder. Und wir machen das auf eine ganz spezielle Art und Weise, die ungewöhnlich ist. Wir haben immer, das spiegelt sich auch in diesem Titel, Botticelli bis Lempicka, also so eins dieser Pärchen sind Botticelli und Lempicka. Also wir haben immer Porträtpaare zusammengestellt, die aus ganz unterschiedlichen Zeiten kommen können, aus unterschiedlichen Regionen und trotzdem ganz verblüffende Gemeinsamkeiten zeigen. Also trotzdem sind das immer Begegnungen, die auf einer ästhetischen Ebene funktionieren, die inhaltlich vielleicht viel miteinander zu tun haben. Also wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen, Botticelli und Lempicka, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Werke. Dieses Medici-Bildnis von Botticelli und dieses weibliche Doppelbildnis von Lempicka. Und gleichzeitig haben sie viele Gemeinsamkeiten auf einer ästhetischen Ebene. Also wir sehen dieses strenge Profil, diese starken Komplementärkontraste, Rot-Grün-Kontrast, dieses sehr lineare in der Gestaltung. Und tatsächlich hat Lempicka ja auch lange in Florenz gelebt und gearbeitet und auch Botticelli natürlich gesehen und auch rezipiert. Also da sieht man so eine Verknüpfung. Das wäre jetzt eine auch stilistischer Natur, aber es gibt auch ganz andere Verbindungen bei diesen Porträtpärchen, die ja auf ganz vielen Ebenen spielen. Und es geht auch darum, dass das ja so ein assoziativer, spielerischer Ansatz auch ist, also dass auch die Besuchenden selber entdecken können in diesen Werken, was verbindet die oder was unterscheidet sie vielleicht auch? Ja, was sind zum Beispiel Strategien, um eine Ähnlichkeit herzustellen oder um welche Posen, welche Attribute werden verwendet, um Macht zum Ausdruck zu bringen? Welche Idealisierungsstrategien gibt es? Ne? Also so ganz verschiedene Fragen, und dann ist das Ganze in verschiedene Kapitel nochmal aufgeteilt, die so bestimmte Funktionen der Porträtmalerei behandeln.
Wenn ich mir jetzt diese beiden Porträts, die Sie gerade erwähnt haben, von Botticelli und Lempicka vor dem geistigen Auge aufrufe, dann sehe ich da, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch einen gewissen Faltenwurf in den Gewändern, die beide tragen und die auch bei Lempicka, die sich ja intensiv mit dem Faltenwurf auch beschäftigt hat, eindeutig aus Florenz kommen. Mhm. Dann würde ich gerne den Bogen schlagen zu der aktuell gezeigten Ausstellung, die auch ein Bogenschlag in die Gegenwart ist, allerdings nicht so sehr zur zeitgenössischen Kunst, sondern zu einer anderen Disziplin, nämlich zur Mode.
Genau.
Gallery Looks, was ist das für ein Projekt und was hat die Gemäldegalerie mit der Mode zu tun?
Wir zeigen gerade parallel die Ausstellung Gallery Looks, die tatsächlich von uns, von der Gemäldegalerie kuratiert worden ist, zusammen mit Christiane Arp, die ja die Vorsitzende des Fashion Council Germany ist. Und zeigen auch noch im hinteren Bereich der Wandelhalle eine zweite Ausstellung oder Präsentation, die sich Fashion X-Craft Echoes of Tomorrow nennt. Das ist nochmal ein anderes Projekt, das auch mit dem Berliner Salon zusammenhängt, der im Februar auch bei uns in der Gemäldegalerie stattfand. Also es sind im Grunde so drei unterschiedliche Projekte oder Ausstellungen gewesen. Aber vielleicht bleiben wir kurz bei den Gallery Looks. Ich muss ein bisschen ausholen. Also im letzten Jahr, im Februar 25, hatten wir hier bei uns auch den Berliner Salon, der ja eigentlich nur eine Woche läuft, immer im Rahmen der Fashion Week und eben auch vom Fashion Council Germany organisiert ist. Und da hatten wir einen ganz tollen Fotografen aus New York oder New York Berliner Fotografen, Ralf Mecke, der ein Fotoshooting mit Models gemacht hat, die Designs getragen haben, die im Berliner Salon dann gezeigt wurden. Und da sind ganz tolle Fotos entstanden, die dann auch in einer großen Fotostrecke in der Achtung, einem tollen Modemagazin erschienen sind. Und wir dachten, Mensch, können wir nicht noch mal irgendwas machen mit diesen Fotos? Die sind so toll, und hatten das eigentlich so ein bisschen kleiner geplant und wollten noch den Film, der auch von Florian Azar, einen Film zeigen, der eben da auch entstanden ist und die Models noch mal in Bewegung zeigte. Und Thema dieser Fotos sind natürlich immer die Dialoge oder Bezüge zwischen diesen Modedesigns und unseren Gemälden. Und dann haben wir angefangen zu denken und überlegt, wie können wir jetzt mit diesen Fotos und diesem Film arbeiten? Und dann sind wir mit Christiane Arp nochmal ins Gespräch gekommen, und die hat gesagt, Mensch, lasst uns doch da nochmal was Größeres machen. Und ich spreche nochmal DesignerInnen an, die wirklich eigentlich zwei Aspekte vereinen, nämlich zum einen sich interessieren für historische Malerei oder auch Formgebung, und die andererseits sehr nachhaltig arbeiten. Das ist ja auch was sie auch mit der Kleidung der frühen Neuzeit verbindet. Ne? Die Kleidung damals war ja auch nicht so eine Wegwerfkleidung, die man jedes Jahr neu kaufte, sondern ganz kostbar, und man besserte sie immer wieder auf und zu auftragen, genau. Und bei diesen DesignerInnen, die dann Christiane ausgesucht hat, geht es eben auch ganz viel um Repair, Reuse. Die verwenden Deadstock-Materialien, um eben nachhaltig zu arbeiten. Und die vier DesignerInnen, die sie dann angesprochen hat, waren sofort da ganz begeistert dabei. Und dann haben wir eben diese Ausstellung kuratiert. Das hat Katja Kleinert gemacht, unsere Kuratorin für das niederländische 17. Jahrhundert. Und sie hat dann Altmeisterwerke aus allen Sammlungsbereichen eigentlich ausgewählt, zusammen mit Christiane dann zusammengestellt mit diesen Designs, die eben extra ausgewählt wurden für diese Ausstellung, und das in Verbindung gebracht wiederum mit den Fotos, also dass man nochmal so eine andere mediale Ebene da drin hat, und mit dem Film. Und das, ja, ist visuell aus meiner Sicht toll gelungen und einfach schön, weil man so viel entdecken kann in dieser Ausstellung an Details, an Bezügen, ganz engen Bezügen zwischen den zeitgenössischen Designs und den alten Gemälden.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemäldegalerie mit der Mode in Berührung kommt. Denn man kann sagen, die Gemäldegalerie ist in der Zwischenzeit auch in Paris weltbekannt.
Sie ist nämlich dort selbst Model gewesen quasi und Vorbild. Denn ich fand es im letzten Jahr wirklich sehr besonders, dass plötzlich insbesondere bei Instagram Fotos von einer Modenschau durch Social Media geisterten. Und ich fragte mich, ist das die Gemäldegalerie, wo die Dior-Show ist? Aber es war ein Nachbau, aber die Gemäldegalerie war Vorbild. Was hat es damit auf sich gehabt?
Ja, tatsächlich hat Jonathan Anderson, der neue Creative Director von Dior, der ja wirklich gesagt hat, dass die Gemäldegalerie für ihn eines der schönsten Museen auf der ganzen Welt ist, und hatte mich schon im vergangenen Jahr angeschrieben, dass er gerne die Gemäldegalerie oder unsere Räumlichkeiten nachbauen möchte für seine Summer Collection 26, die Herrenkollektion. Und es war wirklich unglaublich, wie detailgetreu unsere Räume danach gebaut wurden, bis hin zu den Samtwänden und den Holzböden und den Lichtdecken und den Klimaschlitzen, also Wahnsinn, auf dem Place des Invalides. Und dort sind dann seine Models gelaufen, oder da hat dann das Defilé stattgefunden. Und er hatte auch zwei Werke von Chardin ausgeliehen aus Edinburgh und dem Louvre. Allerdings Stillleben, gar keine, also keine Figuren mit Kleidung. Wir haben das in unserer Ausstellung auch aufgegriffen, zeigen da einen Film dieses Defilés, und unseren Zeichner, unseren jungen Zeichner von Chardin. Und da sieht man eben ganz toll, wie sehr Anderson oder seine Kollektion beeinflusst ist von der französischen Mode des 18. Jahrhunderts. Also unser Zeichner hat ja auch diesen langen Rock an mit dieser ganz langen, schmalen Taille, dann dieser hohe Kragen, die Schleife, das sind alles so Elemente, die auch in der Kollektion von Anderson vorkommen. Und ja, auch an der Stelle sieht man eben schön, wie die alte Kunst oder in dem Fall die alte Mode inspirierend bis ins Heute wirken kann. Also was ich auch besonders finde bei den Gallery Looks oder diesen Modeausstellungen, ist dieser Aspekt des Handwerklichen, des sehr Präzisen, also was in der Mode eine wichtige Rolle spielt und natürlich auch bei den alten Meistern eine wichtige Rolle spielt. Und ja, vielleicht kann ich da noch drei Sätze sagen zu der anderen Ausstellung, die bei uns ja auch läuft, die Fashion X-Craft Präsentation. Das ist eine Ausstellung, die von fünf jungen DesignerInnen gestaltet worden ist, die mit einem Stipendium ausgestattet waren von der King's Foundation. Und im Rahmen dieses Stipendiums lernen diese jungen DesignerInnen alte Handwerkstechniken, also zum Beispiel Klöppeln, Weben, Färben mit Naturfarben, aber auch modefremde Dinge wie Holzarbeiten oder Metallarbeiten, Korbflechten, solche Dinge. Und anhand dieses Erlernten entwickeln sie dann im Kollektiv eine eigene Kollektion. Das ist auch etwas Besonderes in der Modewelt, weil ja doch, habe ich mir von Christiane sagen lassen, dass ja doch die Modeschöpfer sehr stark auch Einzelkämpfer sind, und man möchte nicht, dass andere nun wissen, was man gerade entwirft. Und es ist sehr so auf das Individuum bezogen. Und in diesem Kollektiv ist eben was ganz Tolles entstanden, weil diese wirklich jungen Modetalente sich gegenseitig da ganz viel beigebracht haben, voneinander profitiert haben und dann eine Kollektion entworfen haben, in der dieses alte Handwerk und auch diese Präzision in der Verarbeitung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn man unsere Besuchenden beobachtet, dann sieht man, dass das ja auf eine ganz große Resonanz auch trifft und auch so einen Überraschungseffekt hat. Man geht in die Gemäldegalerie und sieht da auf einmal so eine tolle Kollektion. Und wir haben auch ein ganz anderes Publikum jetzt. Das ist für uns natürlich auch schön. Das ist ja auch etwas, was wir möchten, uns mehr öffnen, auch andere BesucherInnen ansprechen. Und wir zu in den letzten Wochen waren ganz viele sehr modisch gekleidete junge Menschen bei uns, die sich für Mode interessieren und dann aber eben auch feststellen, dass vielleicht Botticelli, Raphael, Rembrandt, Dürer ganz spannende Kunstwerke sind.
Eines der Modeworte, wenn es um Museumsarbeit geht, ist ja momentan Niedrigschwelligkeit. Würden Sie sagen, dass die Gemäldegalerie im allerbesten Sinne ein niedrigschwelliges Haus ist, weil sie eben sozusagen die Möglichkeit bietet, über Themen, die in den Werken stecken oder die dahinter liegen, sich diesen Werken zu nähern und gar nicht so sehr über das große Vorwissen?
Das ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir haben. Und vielleicht haben Sie es gesehen, wenn Sie mal durchgegangen sind, dass wir dabei sind, alle unsere Werke, was es vorher eben nicht gab, mit Beschriftungen auch auszustatten. Deutsch, Englisch, QR-Code, wo man dann nochmal auf die Sammlung online kommen kann. Also auch ein bisschen mehr Information zu geben. Und mir ist auch sehr wichtig, auch andere Vermittlungsformate stärker auszubauen. Also wir haben eine Reihe neuer Audioguide-Touren, auch Dinge, die sich an unterschiedliche Interessen wenden und auch ja andere Künste mit einbinden. Jetzt haben wir gerade von Mode gesprochen, aber wir haben letztes Jahr einen ganz tollen Audioguide mit dem Rias Kammerchor zusammen gemacht, wo die Gemälde, verschiedene Gemälde entdeckt werden können, zusammen mit Musik, die ähnliche Themen, ähnliche emotionale Themen behandelt. Also gar nicht unbedingt genau identisch die Musik aus der gleichen Zeit, sondern zum Beispiel, ich weiß nicht, das Weihnachtsoratorium von Bach zusammen mit der Geburt von Hugo van der Hoes, wo es eben bei in der Musik um Dynamik geht, um Emotionen geht und in dem Gemälde auch. Und das kann man dann als Hörer oder Hörerin zusammen entdecken und sich unterschiedliche Details auf den Gemälden werden dort von den Kuratoren nochmal erklärt. Und also unser Versuch ist eben so verschiedene Ansätze zu verfolgen und verschiedene Angebote zu machen, Möglichkeiten zu geben, sich die Werke zu erschließen und eben auch genau wie Sie sagen, auf einem auch niederschwelliger zu erschließen, die Geschichten zu erzählen. Wir haben ja auch ein sehr großes Begleit- und Führungsprogramm. Ich finde immer so in dem direkten Dialog auch mit unseren tollen Guides kann man Sachen nochmal ganz anders verstehen und auch einen anderen Zugang dazu finden. Und das möchte eben auch diese Modeausstellung, dass man einfach vielleicht zu uns kommt, weil man sich für Mode interessiert und dann auf einmal ganz viel anderes entdeckt und noch ein neues Universum entdeckt, das die alten Meister einem aufschließen können.
Erschließen und entdecken ist ein gutes Stichwort, denn im Vorgespräch haben Sie schon den großen Google-Lounge erwähnt und die Gemälde Galerie ist da Vorreiter. Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben, was uns da erwartet und was wir künftig auf Google vielleicht entdecken können?
Ja, das ist auch etwas, womit wir versuchen, uns zu öffnen, unsere Open-Access-Strategie auch verfolgen, also unsere Werke einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu dient auch dieses Projekt mit Google Arts and Culture. Das ist ein großes Projekt, das schon eine ganze Weile lief und wir jetzt endlich launchen konnten. Da ist der Hintergrund, Google Arts and Culture hat von den Werken, die wir in unserer Dauerausstellung ausgestellt haben, ganz hochauflösende Aufnahmen mit der sogenannten Google Art Camera angefertigt. Das sind über 1100 Werke. Und dann hat Google Arts and Culture eine Themenseite dazu gebaut und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil diese Themenseiten von Google umfassen in der Regel mehrere Institutionen und eben auch größere Themen. Und in unserem Fall ist es so, dass die Gemäldegalerie eine eigene Themenseite hat, die sich mit dem Zyklus des menschlichen Lebens beschäftigt in verschiedenen Kapiteln. Dort findet man unterschiedliche Geschichten zu unseren Gemälden und auch kuratierte Geschichten oder Stories, die unsere Kuratorinnen und Kuratoren entwickelt haben. Das heißt, hinter den Inhalten steht auch immer unsere fachliche Expertise. Also das macht nicht Google allein, sondern hat das in enger Abstimmung mit uns gemacht. Und das Tolle, Faszinierende ist, was eben unsere Werke auf neue Weise auch erschließt, ist eben diese super hohe Auflösung, diese Gigapixel-Auflösung, mit der man wirklich ganz nah an kleinste Details ranzoomen kann, bis hin zu einzelnen Pinselstrichen. Und damit kann man natürlich auch Forschungsfragen beantworten, ne? Also wenn es um Zuschreibungen geht, wenn es darum geht, Details zu entschlüsseln, zu identifizieren. Das heißt, diese Anwendung richtet sich im Grunde an ganz unterschiedliche Adressaten und Adressatinnen, die unterschiedliche Fragen an die Werke haben. Es kann sein, dass man einfach nur sich daran freuen will und das entdecken will und sich dafür interessiert. Es kann aber auch sein, dass man Forschungsfragen damit verfolgt.
Kann es auch sein, dass andere Museen auf der Welt anhand dieser Bilder entscheiden, wir möchten ein Werk der Gemäldegalerie ausleihen und dann ganz nah ranzoomen und sagen, wir müssen mal sprechen und in Kontakt treten. Wie funktioniert das dann eigentlich, wenn Sie Leihanfragen bekommen von anderen Häusern?
Ja, das funktioniert natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das geschieht ja in aller Regel im Kontext von Ausstellungen, wissenschaftlichen Ausstellungen, und die Informationen, die oder die Kenntnis zu den Werken kann man natürlich aus ganz unterschiedlichen Quellen erhalten. Wir haben natürlich auch selber eine Sammlung online, über die man die Werke aufrufen kann, aber eben nicht so hochauflösend, und über Kataloge und so weiter. Und ja, wir werden sehr viel aus aller Welt angefragt. Also viele unserer Werke werden angefragt. Nicht alle können reisen. Es gibt ja auch sehr empfindliche große Holztafeln zum Beispiel. Also unser Jungbrunnen von Kranach, der wird niemals das Haus verlassen, weil er so empfindlich ist. Und aber natürlich ist das Leihgeschäft ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit, weil es ja, viel auch mit Gegenseitigkeit zu tun hat. Wir ermöglichen anderen Projekte, Ausstellungen, Forschung, publikumswirksame Ausstellungen durch unsere Leihgaben, und umgekehrt sind wir natürlich genauso darauf angewiesen, dass internationale Häuser uns ihre wertvollen Werke anvertrauen für unsere Ausstellungen.
Ich habe kürzlich gelernt, weil wir bei den Jungen Freunden Nationalgalerie ein Format haben, was vermittelt, wie Ausstellungen eigentlich gemacht werden. Das heißt Kuratieren in der Praxis. Und dort habe ich gelernt, dass einige Werke regelrecht eskortiert werden und immer jemand mitreist, der das Gemälde wirklich bei jeder Bewegung auf dem Weg in ein anderes Museum dieser Welt begleitet. Und das stelle ich mir auch sehr spannend vor, wenn kleine Holztafeln vielleicht, vielleicht nicht gerade mit Cargo, Lufthansa Cargo reisen, aber vielleicht können die im Passagierraum mitgenommen werden. Aber haben Sie da auch so ein paar Geschichten, welche aufregenden Reisen Sie schon mit Gemälden aus der Sammlung der Gemäldegalerie unternommen haben?
Also ich gebe zu, dass ich selber häufig zu den Eröffnungen und so weiter fahre, aber selber die Kurierreisen gar nicht übernehmen kann. Das habe ich früher gemacht, als ich Kuratorin war. Diese Zeit hätte ich nicht, aber es ist in der Tat so, dass wir alle unsere Werke mit Kurieren begleiten. Es gab in Corona mal so eine Zeit, wo das auch mal virtuell gemacht wurde, aber das ist ganz schwierig. Also da sind unsere RestauratorInnen auch gar nicht begeistert, das so zu machen. Also in aller Regel wird ein Werk quasi von der Haustür, von Nagel zu Nagel, sagt man ja immer, also vom Abhängen bis zum Aufhängen in einem anderen Haus begleitet und eben auch auf dem LKW unter Umständen begleitet. Also wenn man dann 4 Tage nach Madrid fährt auf dem LKW, kann das auch schon strapaziös sein, muss man sagen. Aber es ist ganz wichtig, und es gibt natürlich eine Reihe Risiken. Also bei diesen Transatlantikflügen zum Beispiel weiß man nie so genau, was auf dem Rollfeld passiert. Man möchte nicht, dass die Klimakiste zu lange in der Sonne steht oder zu lange in der Kälte. Im Frachtraum kann es kalt sein. Also das wird alles genau gemonitort. Also wir haben in aller Regel Datenlogger auch in den Kisten, um eben genau zu wissen, ob das Klima immer stimmt. Und wenn dann mal unvorhergesehene Dinge passieren, dass das Klima plötzlich absackt oder so, dann ist das natürlich was, was uns in leichte Panik versetzt, was auch nicht passieren sollte. Aber es gibt auch immer mal Unregelmäßigkeiten, und dann ja, ist wichtig, dass man eben das genau verfolgt und immer dafür Sorge trägt, dass das Werk keinen Schaden nimmt.
Wir Berlinerinnen und Berliner sind sehr beruhigt darüber, dass der Jungbrunnen nicht gefrieren wird.
Ja.
Der Jungbrunnen muss weiter sprudeln. Was macht die Gemäldegalerie zum Jungbrunnen der Stadt Berlin?
Zum Jungbrunnen der Stadt Berlin, das ist ja ein schönes Bild. Ja, also ich glaube, dass so in dieser Faszination, in dieser Beschäftigung mit diesen vielen Geschichten und Darstellungen der alten Meister ein ganz großer Reichtum liegt und man eine ganz große Inspiration daraus ziehen kann. Denn es geht ja in all unseren Werken im Grunde auch um so ganz allgemeinmenschliche Themen, ne? Also es geht um Liebe und Verrat, es geht um Vertrauen, um Kampf, um Freude, um auch um Natur, um das Menschsein an sich. Was bedeutet das überhaupt? Wie gehen wir miteinander um? Also es sind ganz viele Themen, sowohl natürlich religiöse Themen als auch mythologische Themen, als auch Landschafts-, Naturdarstellung, Porträtdarstellung, also die Darstellung des Menschen. Ich glaube, da kann man in ganz vieler Weise anknüpfen. Und zu sehen, wie diese alten Meister, diese Genies, das mit einer großen Virtuosität viele Fragen des Lebens auch auf den Punkt gebracht haben. Ich finde, das ist etwas sehr Faszinierendes, das auch für das eigene Leben immer wieder etwas bedeuten kann.
Haben Sie einen Lieblingsort? Muss nicht in Berlin sein.
Ja, also ich liebe natürlich den Ort, in den wir immer wieder seit meiner Kindheit nach Frankreich fahren. Das ist ein winziger kleiner Ort im Médoc an der Küste in Graillon. Da verbringen wir immer mal wieder Familienurlaube und das ist so ein Moment der geistigen und physischen Erholung, wo man einfach aufs Meer schaut und durch die Dünen läuft. Das ist so ein Ort meines Herzens sozusagen.
Lernen Sie gerade etwas Neues?
Ich lerne täglich ständig etwas Neues. Ich habe täglich 20 neue Themen, sei es etwas über Brandschutztore, über Arbeitsschutz oder auch über zeitgenössische Künstler wie Cornelia Schleime. Also ich bin im ständigen Lernen in diesem Job.
Woran sind Sie kürzlich gescheitert?
Oh, ich habe kürzlich einen Antrag für eine Stelle gestellt, der leider abgelehnt wurde. Sowas ist dann immer so ein bisschen, muss man sich immer wieder so ein bisschen selbst motivieren und überlegen, wie schaffe ich es, die Gemäldegalerie gut durch den Sturm der finanziellen Krise und so weiter zu bringen und uns gut aufzustellen. Und also die Arbeit hat auch ganz viel damit zu tun, zu schauen, wie wir Gelder akquirieren und uns auch finanziell aufstellen können in diesen durchaus nicht einfachen Zeiten. Und da scheitert man manchmal daran, die Summen so schnell einzuwerben, wie man es gerne würde. Aber wir bleiben da immer mit diesem tollen Team, das wir hier wirklich haben an der Galerie, immer dran und kriegen es dann in aller Regel dann doch hin, so tolle Sachen wie eben Gallery Looks oder jetzt Porträts dann doch aufzustellen.
Worauf sind Sie aktuell neugierig?
Ja, ich bin natürlich sehr gespannt auf die kommenden Projekte, jetzt auf die Porträtausstellung. Ich glaube, das wird ganz toll, aber auch auf andere kommende Projekte, zum Beispiel unsere Gainsborough-Ausstellung im nächsten Frühjahr. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das ist etwas, was uns auch jetzt schon beschäftigt.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hirschfelder. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt gemerkt, dass die Gemäldegalerie absolut gegenwärtig ist. Und ihr wisst jetzt auch, dass auch die Gemäldegalerie eure Unterstützung braucht. Deswegen an dieser Stelle noch ein kurzer Werbeaufruf für den Kaiser-Friedrich-Museumsverein und die jungen Kaiser. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön, bis bald.